SRF 1.
Loredan, was halten Sie davon, dass das Beichtgeheimnis in Canberra gelockert worden ist?
Ja, es ist eine staatliche Institution, die sagt, wir sind nicht mehr bereit, weiterhin einen Missbrauch vom Berufsgeheimnis zu schützen. Dass das Berufsgeheimnis muss geschützt werden bei einem Psychotherapeut, bei einem Arzt und so weiter oder bei einem Anwalt und bei einem Priester, das ist selbstverständlich. Aber der bewusst kalkulierte Missbrauch davon, der wollen wir nicht mehr schützen.
Es gibt ja auch den Fall, wo ein Priesterkollege beim Beichtvater Gott beichten und dort sagt, dass er einen Missbrauch begangen hat. Da wird ja dann der Beichtvater auch in das hineingezogen.
Ja, vor allem, wenn der Beichtvater, sagen wir, Leitungsverantwortung hat als Bischofsvikar, als Bischof oder sonst als Dekan, dann ist es eine Möglichkeit, den Vorgesetzten mundtot zu machen.
Wenn jetzt heute ein Priester von sexuellem Missbrauch, von sexueller Gewalt erfährt, welche Möglichkeit hat er denn heute?
Ja, heute in der Schweiz ist es so, seit ein paar Wochen, dass jeder Amtsträger und jede Amtsträgerin von der katholischen Kirche eigentlich muss staatlich sofort abklären lassen, ist das ein sexueller Missbrauch, jetzt, das, was ich jetzt da gehört habe, oder nicht. Wenn er oder sie etwas hört, müssen sie das eigentlich staatlich melden.
Das gilt ja nicht, wenn jemand unter der Beichte das ausgesagt hat.
Nein, wenn es unter der Beichte gesagt hat, dann nicht. Dann könnte sie eigentlich nicht sagen, genauso wie wenn ein Mörder beichte, ich habe da eine Person umgebracht, dann muss man mit dem Beichtenden eigentlich einen Weg gehen, sodass er selber sich anklagt. Das kann der Beichtvater natürlich schon machen. Er kann die Vergebung so lange verweigern, bis derjenige, der Beichte ablehnt, sagt, ich würde Ihnen schriftlich versprechen, dass ich vor Gericht gehe, dass ich mich selbst anklage.
Wie wichtig ist denn heute Beichte überhaupt noch hier bei uns in der Schweiz?
Die klassische Ohrenbeicht, die ist sicher nicht mehr die Bedeutung, wie sie früher gehabt hat, wo es Leute gegeben hat, die jeden Monat oder sogar noch enger zur Beicht gegangen sind. Heute ist das eigentlich praktisch zusammengebrochen, weil die ältere Generation das so erlebt hat, dass das sechste Gebot der zentrale Punkt war, über den man immer geredet hat. Damit ist dann alles, was irgendwie im weitesten Sinn mit Sexualität zu tun hat, gemeint. Und man muss auch davon ausgehen, dass es sexuell verklemmte Beichtväter gegeben hat, die erst recht über das Thema geredet haben und nur über das Thema geredet haben oder jedes Mal sicher auf das Thema zu sprechen gekommen ist, sodass gewisse Leute langsam das Gefühl haben, so, das tun wir jetzt ersparen, das lasse ich jetzt weg.
Adrian Loredan, Sie haben jetzt gesagt, Beichte ist in der Schweiz nicht mehr so wichtig. Und trotzdem wäre das auch eine Möglichkeit in der Schweiz, dass man hier das Beichtgeheimnis lockern würde, wenn es um sexuellen Missbrauch geht?
Ja, aus kirchlicher Sicht wohl nicht, kirchenrechtlich gesehen wohl nicht. Weil da ist einfach das Beichtgeheimnis und der Wert des Berufsgeheimnis, der vor allem voransteht. Und zum Zweiten muss natürlich die Frage umgekehrt stellen, kann der Staat zuschauen, wie ein Berufsgeheimnis missbraucht wird im Rahmen von einer Täterorganisation, die Täter schützt. Und da, denke ich, wird der Staat sich auch müssen überlegen, ob er das einfach blank wie bisher weitermacht, im Sinne von der Religionsfreiheit, oder ob es nicht auch eine Güterabwägung zwischen der Religionsfreiheit und dem Schutz, zum Beispiel von den Kinderrechten, gibt.
Der aktuelle Stand in Sachen Beichtgeheimnis in der Schweiz mit dem Adrian Loredan, Professor für Kirchenrecht.
Love.
Ein Lied, das im besten Sinn ausartet am Schluss. «All You Need Is Love» von den Beatles. Das ist der Zwischenhalt auf SRF 1. Wir fordern fairen Handel und Frieden und mehr Solidarität mit den Armen und mehr Recht für die Frauen. Das haben sich die kirchlichen Hilfswerke seit 50 Jahren auf die Fahne geschrieben. Vor genau einem halben Jahrhundert nämlich haben sich das reformierte Hilfswerk «Brot für alle» und das römisch-katholische Hilfswerk «Fastenopfer» zusammengetan und die sogenannte ökumenische Kampagne gegründet. Und vor 25 Jahren ist das christkatholische Hilfswerk «Partner sein» dazugekommen. Unsere Redaktorin Nicole Freudiger berichtet über 50 Jahre Kampagne für die Armen, über Errungenschaften und Herausforderungen.
Aufrütteln, das hat schon die erste ökumenische Kampagne wollen. Das Motto hat geheissen, niemand hat Hunger, weil wir zu viel essen, sondern weil wir zu wenig denken. Entstanden ist die Kampagne in einer bewegten Zeit. Anfang 60er Jahre haben grosse Katastrophen wie eine Hungersnot in Bangladesch die Menschen in der Schweiz sensibilisiert für die Probleme der Entwicklungsländer. Dann, Ende 60er Jahre, hat man erkannt, dass man diese Probleme nicht so einfach lösen kann, erzählt der Bernard Tupaski vom evangelisch-reformierten Hilfswerk «Brot für alle».
Damals war die Erkenntnis, dass eigentlich Geld und Technik nicht alles lösen können.
Die kirchlichen Hilfswerke haben beschlossen, dass sie sich zusammentun wollen, um mehr zu bewirken. Da hat auch der Geist vom Zweiten Vatikanischen Konzil mitgespielt, erklärt der Bernd Nilles vom römisch-katholischen Fastenopfer. Mit dem Konzil ist auch die Ökumene ins Zentrum gerückt.
Wir müssen uns vielleicht auch vorstellen, dass damals ja eigentlich wirklich die große Mehrheit der Bevölkerung ja auch zur Kirche ging. Und dass dann dieses Zweite Vatikanische Konzil stattfand, diese Aufbruchsstimmung. Wir sind nicht nur für die Katholiken oder die Reformierten zuständig als Kirche, sondern für alle Menschen. Alle Menschen der Schweiz, aber auch in der ganzen Welt. Wir spielen eine Rolle in der Gesellschaft. Da war noch ein ganz natürlicheres Verhältnis auch zwischen Politik und Kirche gegeben. Und was die Kirche sagte, das wurde sehr stark wahrgenommen damals.
Fastenopfer und Brot für Brüder, wie Brot für alle damals noch geheissen hat, sie haben die Schweizerinnen und Schweizer auf die Probleme in den Entwicklungsländern aufmerksam machen. Zuerst vor allem mit Plakat und Gedankenanstössen. Mit der Zeit sind dann die Suppen zum Mittag in den Kirchengemeindehäusern dazugekommen, die Fastenkalender, die Hungertücher und Vorträge für Kirchengemeinden zum Kampagnenthema. In diesen 50 Jahren sind Marken entstanden, wie zum Beispiel Max Havelaar. Und Hilfswerke sind immer auch politisch gewesen, sagt der Bernd Nilles.
Die Kampagne war ganz schön mutig. Sie hat zum Beispiel über Frieden gesprochen, wenn alle über Krieg sprachen, zu Zeiten des Kalten Krieges. Sie hat einen UNO-Beitritt der Schweiz gefordert. Die Abstimmung ging trotzdem verloren damals, aber 12 Jahre später kam er dann. Und dann haben wir zum Beispiel, als sich herausstellte, dass die Entwicklungsländer in immer tiefere Verschuldungen stürzen, haben wir mitgeholfen, dass es zu einem Schuldenerlass kam, der später sogar ein weltweiter Schuldenerlass wurde. Und die Schweiz war da wie ein Vorreiter.
Die politischen Kampagnen sind nicht immer willkommen gewesen. 1972 hat die ökumenische Kampagne Ja gesagt zu einer Initiative, die hat verbieten, dass Waffen exportiert werden. Der evangelische Kirchenbund hat da gar keine Freude gehabt. Und es hat Anzeigen gegeben wegen Spendenmissbrauch. Und auch heute noch sind die Forderungen zum Teil sehr progressiv. Letztes Jahr hat die ökumenische Kampagne zum Beispiel gerade ein neues Wirtschaftssystem gefordert. Weniger Profit und Wachstum, mehr Tauschen und Teilen. Forderungen, die für die zum Teil gut bürgerlichen Spenderinnen und Spender gewöhnungsbedürftig dürften sein. Das sei aber kein Problem, betonte Bernard Dupasquier.
Die Kampagne hat es immer geschafft, sowie einen Raum für Reflexion und Diskussion zu öffnen. Und ich finde, das ist an und für sich sehr wichtig, dass trotz der Meinungsvielfalt man immer wieder über die Kampagne die Diskussion fördern kann.
Allerdings merken auch die Hilfswerke der ökumenischen Kampagne, dass immer weniger Leute in die Kirche gehen. Spenderinnen und Spender, die man früher einfach darauf zählen konnte, brechen weg. Dann gibt es auch immer mehr Hilfswerke, die alle um Spenden bitten. Mehr Konkurrenz für die traditionellen kirchlichen Hilfswerke. Das Hex zum Beispiel hat gerade ein Projekt einstellen und Leute entlassen, weil es weniger Geld gesammelt hat. Dazu kommen neue Trends. Zum Beispiel die Forderung, dass man die Wirtschaft mehr einbinden bei der Entwicklungshilfe. Zum Beispiel Geld investieren in eine Fischerkommune, wo man dann aber auch einen Gewinn erwartet. Das sei auch okay so, sagt Bernard Dupasquier vom reformierten Hilfswerk Brot für alle und verweist auf die Entwicklungsziele der UNO.
Um diese Ziele zu erreichen, braucht es alle Kräfte, also die Wirtschaft, die Politik und die Zivilgesellschaft.
Einverstanden, sagt Bernd Nilles.
Ich würde das eine nicht gegen das andere ausspielen. Wir haben immer gesagt, innovative Finanzierungsinstrumente, die zusätzlich zu der Entwicklungszusammenarbeit, die wir heute haben, zu den etwa 3 Milliarden, die der Bund zur Verfügung stellt, dort braucht es zusätzliche Mittel. Aber es darf kein weniger geben.
Wichtig ist, dass die Leute etwas wollen verändern.
Die Herausforderung ist heute, die Leute zu mobilisieren, sei es mit einer Spende, sei es mit einem politischen Engagement. Ich sehe unsere Aufgabe als Hilfswerke und auch als Mitglieder der Zivilgesellschaft, die Leute dazu einzuladen, sich einzusetzen. Das kann über uns sein, das kann im Alltagsleben sein. Es ist wichtig, dass wir alle aktiv werden.
Aktiv werden und aktiv bleiben für mehr Solidarität und Gerechtigkeit in der Welt. Dafür wollen sich die Hilfswerke der ökumenischen Kampagne in den nächsten Jahrzehnten einsetzen.
Die Nicole Freudiger, über 50 Jahre ökumenische Kampagne. Mehr über die Errungenschaften und Herausforderungen von dieser Gemeinschaft und warum es zum Beispiel während der Kampagnenzeit immer Suppe gibt, morgen Morgen um 8:30 bei unseren Kollegen und Kolleginnen von SRF 2 Kultur. Und nach der Dido mit «Sand in my shoes» läutet die Glocke von Rorschach im St. Gallischen.
Away feels like the whole world should have changed, but I'm home now and things still look the same. I think I'll leave it till tomorrow to unpack, try to forget for one more night that I'm back in my flat on the road where the cars never stop going through the night, to a life where I can't watch the sunset. I don't have time, I don't have time. I've still got sand in my shoes, and I can't shake the thought of you. I should get on, forget you, but why would I want to? I know we said goodbye, anything else would have been confused, but I wanna see you again. Should run a bath and then clear up the mess I made before I left here. Try to remind myself that I was happy here before I knew that I could get on a plane and fly away from the road where the cars never stop going through the night, to a life where I can watch the sunset and take my
I know we said goodbye.
Sie hören den SRF 1 Zwischenhalt am 11 Minuten vor 7. Zeit, um den Sonntag einzuläuten mit den Glocken der katholischen Jugendkirche von Rorschach, St. Gallen. Ums Jahr 1860 ist zu Rorschach etwas Entscheidendes passiert. Der Ort, ganz im Nordosten der Schweiz, am Bodensee, hat sich vom Kurort zur Industriestadt gewandelt. Wobei sich die Bevölkerung von 1860 bis 1910 gerade verfünffacht hat. Das hat sich auch auf die Platzverhältnisse in den Kirchen ausgewirkt. Namentlich in der katholischen Pfarrkirche St. Kolumban ist die Platznot langsam prekär geworden. Darum hat 1895 die Kirchengemeindeversammlung einem Neubauprojekt zugestimmt. Mit 1200 Sitzplätzen nach Plänen vom bekannten Kirchenarchitekt August Hardegger. Zwei Jahre später hat die NZZ geschrieben, der schmucke Flecken am Bodensee erhält nächstens eine neue Zier in der prächtigen gotischen Jugendkirche, welche mit ihrem hohen Bau und Turm bereits den Flecken überragt, von der Mariaberg-Anhöhe aus. Nochmal zwei Jahre später, am 25. Mai 1899, ist die Jugendkirche Herz Jesu von einem Bischof eingeweiht worden. Und die neugotische Basilika mit den drei Kirchenschiffen und dem markanten, schlanken Turm prägt die Skyline von Rorschach noch heute wesentlich mit. Am 23. März 1942 hat die damalige Schuljugend das heutige fünfstimmige Rütschi-Glied aufgezogen. Auf der grossen Herz-Jesu-Glocke sind Prophetenworte, die man relativ selten auf Glocken findet. Sie werden auf den schauen, den sie durchbohrt haben. Und in ewiger Liebe habe ich dich geliebt.
Thank you.
Sie haben die 5 Glocken von der katholischen Jugendkirche Herz Jesu im St. Gallischen Rorschach gehört, zum Abschluss vom heutigen Zwischenhalt. Nach der 7. darf SRF 1 unsere Kindersendung Zambo mit dem Quiz, wo man die ganze Schweiz abklappert, mit dem Schatzjäger. Präsentiert von der Monika Erni. Und von 8 bis Mitternacht dann unsere Musiksendung Jukebox. Sie können sich jetzt schon ein Lied wünschen, wenn Sie möchten, zusammen mit Ihnen Grüße unter srf1.ch und Mail ins Studio.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.